11, 12 kommen die 12. 13, 14, 14.
Ja, was ist dann?
Das 14? Geht nur bis 12.
Pension Schöller.
Ich begrüße heute in der Pension Schöller Flüsterzweihecker. Hallo.
Hallo.
Hallo Ulla, hallo Antonia.
Hallo Rudi.
Wir beginnen mit der Frage, die jedes Kabarett-Duo irgendwann einmal hört, nämlich wie seid denn ihr überhaupt zum Kabarett gekommen?
Die Geschichte haben wir noch nie erzählt.
Ja, das haben wir doch.
Sehr oft.
Ich habe jetzt gerade dran denken müssen, weil letzte Woche war der Geburtstag meiner Mama. Mhm. Und da war ich halt dort und dann hat sie gesagt, und dann haben wir halt am Abend Musik aufgedreht und meine Mutter hört eher klassische Musik drum, und sie wollte aber diesmal ein bisschen was Lustigeres, mhm, und hat sie uns beauftragt, also mich und meine Schwestern, eine Musik aufzulegen. Ich hole jetzt ein bisschen aus.
Ja, gerne. Fertig. Gerne.
Und auf jeden Fall ist uns dann halt nichts eingefallen und dann ist mir Hermann Leopoldi eingefallen. Mhm. Und dann ist mir plötzlich wieder eingefallen, wie wir Flüsterzweig geworden sind,
nämlich?
Weil das habe ich nämlich so vergessen. Ich habe im Jahr 2009 noch, wir haben beide Germanistik studiert, mhm, und ich habe damals noch die Aufnahmeprüfungen für die Schauspielschule gemacht. Und weil ich mir damals eingebildet habe, ein akademischer Weg ist der richtige, war es dann aber zum Glück eh nicht. Na, und auf jeden Fall für das Mozarteum in Salzburg habe ich ein Lied vorbereiten müssen. Mhm. Und dann habe ich Alois von Hermann Leopoldi vorbereitet, ein sehr lustiges Lied.
Kannst
ist.
Du das nur?
Es ist ein Tango.
Ja, okay.
Das ist voll cool. Ich kann es kurz anstimmen. Mhm. Lustig, dass du das sagst, weil ich habe vor 2 Tagen bin ich in der Küche gestanden und aus irgendeinem Grund hat, wie immer unnachvollziehbar, mein Kopf-DJ aufgelegt dieses Lied.
Aha.
Und plötzlich war das in meinem Kopf und es geht so.
Wie fängt's an, schnell?
Ich kann nicht schlafen, denn ich bin verliebt in einen Mann, den es kein zweites Mal gibt.
Er hat mich um meine Ruhe gebracht
und das hat nur seine Schönheit gemacht. Wenn er beim Tango den Arm um mich legt, schneller mein kleines Herz schlägt,
enger schmieg ich mich, zärtlich wieg ich mich und ich flüster erregt.
Und dann kommt Alois, sieh mich noch einmal freundlich an.
Genau. Alois, du bist für mich der schönste Mann. Und dann sieht sie über seine Schnurrbartspitzel, das ist nämlich ein sehr unattraktiver Mann, über das sie singt.
Flüsterzweig.
So hat es begonnen.
Genau. Und ich habe das vorbereitet und die Toni sagt zu mir, die Antonia sagt zu mir, ich habe sie gefragt, weil die Antonia ist ein halbes Jahr nach mir nach Wien gekommen, da sind wir sehr viel gemeinsam fortgegangen, mhm, und wir haben beide im freien Theater halt gespielt und wir haben halt beide immer irgendwas gemacht mit Theater und so weiter, mhm, und habe ich sie gefragt, ob sie mir denn hilft, dieses Lied quasi zu inszenieren für diese Aufnahmeprüfung. Und dann habe ich das Lied eben, wie wir gerade gehört haben, ein äußerst humorvolles Lied, habe ich das eben gesungen und dann sagt sie zu mir, du nicht Kasperl, nicht so blöd herum, du kannst gleich Kabarett machen. Und dann hat sie gesagt, mach mal einen Grazer Kleinkunstvogel mit.
Wirklich?
Und dann haben wir gesagt, ja. Und
so
dann,
ist passiert.
Und dann genau haben wir einen Kleinkunstvogel mitgebracht, gewonnen und seitdem sind wir Kabarettisten.
Und in dem Lied kommt ja schon Flüstern vor.
Ah ja.
Das stimmt.
Aber das hat nichts damit zu tun, wie es zum Namen gekommen ist dann.
Na, beim Kleinkunstvogel, da haben wir noch kurz vorher sagen müssen, wie heißt es hier? Ja, und dann haben wir uns halt was ausgedacht.
Und das war schon Flüsterzweig?
Ja, ja.
Einfach so?
Ja, wir haben ja beide Germanistik studiert und in einer, mhm, Phonetik-Vorlesung haben wir gelernt, dass es eben das Flüsterdreieck gibt. Das ist ein Dreieck, was sich bildet zwischen den Stimmbändern und seiner Lappe. Und das, mhm, schließt sich, wenn... das Dreieck bildet sich, wenn man flüstert.
Genau. Ah ja, und dann wart ihr aber nur 2?
Genau.
Und wir haben es beide ein lustiges Wort gefunden, haben uns gedacht, wir sind 2 und 2 ist auch, ein Zweieck ist genauso kurios wie, mhm, wir sind, keine Ahnung, und dann haben wir uns so genannt.
Ja.
Das stößt aber auf sehr viel Verwirrung oft.
Ja.
Ja, aber das ist ja gut eigentlich.
Ja, aber die Leute merken sich es oft falsch. Mhm. Es kommt tatsächlich in unserem neuen Programm, das ja bald prämiert wird, hoffentlich, mhm, kommt das vor, wie dieser Name schon immer falsch verstanden worden ist. Zum Beispiel Frühstücks-Zweierlei,
Vogelfrühstück,
Flüster-Zweikraft,
Okay.
12 um die Ecke.
Genau.
Hat da mal jemand sich gemeldet. 12
um die Ecke.
Ja, warum auch immer. Also
Flüsterzweig, glauben die Leute immer. Also ah, ja, der okay. Zweig eines Baumes.
Genau.
Ja. Aber ich kann mich noch erinnern, wie wir da angekündigt worden sind, so in den steirischen Zeitungen für den Grazer Kleidungsvogel, da ist immer gestanden, oder manchmal gestanden, Heidacher und Stabinger, weil halt jedes Duo sich so nennt mit den Nachnamen, mit ihrem Programm Flüsterzweig.
Ah ja, okay.
Also, ah ja, stimmt.
Das war nicht von Anfang an ganz klar, was wir damit meinen.
Und jetzt ist der Name ja schon so präsent, dass ihr nicht mehr drüber nachdenkt, oder? Oder würdet ihr denn immer nur, ich meine, bei so kurzfristigen Entscheidungen ist es ja schon oft so, oder? Dass man sich irgendwann einmal denkt, wie heißt es so eigentlich? Aber ihr seid zufrieden damit, oder? Ich finde, es ist ein guter Name.
Wir wollten es nie ändern.
Nein, eigentlich tatsächlich nie. Ich habe mir zwischendurch gedacht, es ist marketingtechnisch nicht ganz optimal, aber irgendwie also hätte ich auch nie ich das Bedürfnis gut. Gehabt.
Ich finde es spannend und sympathisch. Eigentlich alles, was so ein Name eigentlich baut. Eigentlich klingt er eher so, als wäre er wirklich lange überlegt, finde ich.
Aha, ah, wirklich schön.
Irgendwer hat einmal auf irgendeiner Bühne zu uns gesagt, ja, wie sie den Namen gehört zum Flüsterzweig, haben sie gefragt, was hat das wohl, also quasi, was machen die wohl? Und
ja, genau.
Der hat gesagt, es klingt nach Bäume umarmen.
Ach so, na, das würde ich eigentlich nicht so sehen.
Das finde ich eigentlich auch nicht.
Nein, ich finde es ein guter Name, wirklich.
Schön, schön, wir auch.
Irgendwer hat einmal gesagt, wir sind super, aber der Name ist scheiße.
Ah,
war
stimmt.
Das nicht beim Kleidungsvogel?
Ja, das kann sein. Ich weiß, wer es war, aber wir nennen den Namen nicht.
Warum ist nichts Schlimmes? Dürfen uns ja Leute blöd finden. Na, ist ja wurscht, aber auf jeden Fall.
Ist es immer noch besser als umgekehrt. Ne?
Das stimmt. Das war ja fast ein Kompliment. Aber auf jeden Fall, dieser Name gefällt nicht allen. Was ich auch verstehe. Das ist doch ein etwas eigentümlicher Name.
Aber es stimmt, das ist lustig, weil wir nie ernsthaft mit dem Gedanken nur gespielt haben, den zu ändern.
Na.
Das passt so.
Dann passt er.
Ja.
Dann passt er ganz offensichtlich.
Er ist unser Mr. Right.
Und dann habt ihr also diesen Preis gehabt, dann habt ihr ein Programm geschrieben und ob da war es klar, ihr bleibt da mal für unbestimmte Zeit dabei?
Da war es dann, ich kann mich auch noch erinnern, dass die Antonia gesagt hat, gut, das eine Programm machen. Also ich habe so eine Erinnerung, dass du nicht so scharf drauf warst, da jetzt Kabarettistin
zu werden. Ah, wirklich? Das weiß ich gar nicht.
Ich habe so eine Erinnerung, dass ich wollte ja sowieso auf die Bühne. Und
du wolltest, du ja nicht.
Ja, ich
und die Antonia hat immer gesagt, du hast ja immer gesagt, du willst nicht, eben das, was du vorher gesagt hast, du willst nicht auf der Bühne stehen und nicht vor der Kamera sein. Das ist nicht, also es war irgendwie eher unwohl dabei. Und dann kann ich mich noch erinnern, dass du gesagt hast, ja gut, das eine Programm machen wir. Und ich habe mir dann so insgeheim gedacht, nur das eine. Und dann haben wir
hast
halt...
Hast du sie so ein bisschen hineingetrickt?
Gar nicht, ich habe gar nichts dazu gesagt. nein, ich glaube, es hat dann... und eine Freundin, ursprünglich eine Freundin von mir, das ist alles so kindlich, auch wir waren gemeinsam in der Schultheatergruppe, eine Freundin von mir habe ich gemeinsam auf einem Musical-Camp kennengelernt mit 14. Und die ist dann halt auch eine Freundin von mir geblieben, all die Jahre. Und die hat dann bei den ersten drei Programmen Regie bei uns gemacht. Die Katrin Hammerl war das.
Ah ja, okay, in einer Musical...
Ja, das war so ein Sommer... Camp halt, wo halt so, weißt du, wo halt so, also ein Musikcamp eigentlich und hat es auch eine Musical-Klasse gegeben. Da war ich halt so 13, 14 und meine Mutter hat dann irgendwie schon gemerkt, die interessiert mich so für Theater und hat mir halt dafür angemeldet, damit ich einmal irgendwie so, weil in Leoben hat es damals nicht wirklich sowas gegeben, so Theatergruppen. Und da habe ich eben dann, das habe ich dann gemacht und da habe ich eben die Katrin kennengelernt. Und wir sind dann eben auch sehr eng befreundet geblieben. Sie hat auch in Wien gelebt. Und sie wollte eben, sie hat Theaterwissenschaften damals studiert und wollte Regie machen. Und sie hat dann halt, ist das so arg, wie das dann gelaufen. Wir haben dann gesagt, ja, jetzt haben wir eine krasse Kleidungsfrage. Sie hat gesagt, darf ich Regie machen? Und wir haben gesagt, ja. Und das war, sie hat es wirklich gut gemacht. Das war ihre allererste Regiearbeit.
Ja, zweifellos, ja.
Und
mittlerweile ist sie Theaterregisseurin in Basel.
Wirklich?
Die ist dann, ja, die ist dann mit dem Schauspielhaus mit nach Basel gegangen und lebt jetzt in Basel. Und genau, und dann haben wir das erste Programm gemacht und dann haben wir halt auch gleich, ich habe das Gefühl gehabt, recht viel Öffentlichkeit gekriegt, also recht viel, wir haben gute Kritiken gekriegt und wir sind dann gleich so lange nach, für die lange Nacht des Kabarets gefragt worden und sind dadurch gleich ins Kabarett Niedermeyer gekommen. Und ich glaube, wenn das nicht so schnell von selber passiert wäre, hätten wir wahrscheinlich eher so, wir hätten uns vielleicht nicht so drum bemüht, aber am Anfang war es wirklich, ist uns eigentlich alles.
Aber habt ihr euch gefreut drüber?
Ja, wir haben uns immer voll gefreut.
Und ihr wart stolz drauf,
Ja. Mhm.
Wir waren, glaube ich, immer recht entspannt beide, ja, weil das jetzt nicht unser Hauptberufsziel war. Das ist uns, glaube ich, zu Pass gekommen, dass man, wenn man ganz entspannt ist, dass man sagt, ja, wenn es was wird, wird es was und wenn nicht, dann macht man halt Theater oder Film oder so. Das war eigentlich, glaube ich, ganz gut. Deswegen haben wir auch sehr eigentlich uns immer nach unseren eigenen Vorlieben gehalten. Also wir haben uns nicht versucht, jetzt müssen wir Kabarett machen wie der Hader oder wie XY und irgendwas, sondern wir haben halt gesagt, gut, jetzt machen wir das, was wir lustig finden und wenn das aufgeht, geht's auf und wenn nicht, dann...
Ja. Und das ist ja bei euch dann weitergegangen und wie ist es bei euch dann damals gewesen beziehungsweise heute? Wie entsteht ein Programm bei euch?
Sehr. Wir haben eigentlich unterschiedliche Herangehensweisen versucht. Oft haben wir uns getroffen und einmal nach einer Idee, nach einer Grundidee gesucht und dann geschaut, worum geht es im ganzen Abend und haben dann ein Grundgerüst erstellt, das wir dann befüllt haben mit Texten, die wir aber dann separat schreiben. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben mit der Regie gemeinsam das zu einem ganzen Stück gebaut. Aber oft haben wir auch mit Improvisation gearbeitet. Also gerade bei stabiler Eskalation sind viele Szenen, gerade so die Duo-Szenen sind in der Improvisation entstanden, mit der Regie quasi gemeinsam, wo man dann sagt, ja, probiert mal dazu was und da entsteht dann was und dann schreibt man es nieder. Mhm.
Das heißt, ihr habt ein Grundthema, kann man das so sagen?
Also bei dem jetzigen Programm haben wir es nicht gehabt, oder? Also wir haben es öfter so gemacht, dass wir uns ein Thema ausgedacht haben und drüber dazu dann Texte geschrieben haben. Aber wir sind dann, zumindest ich habe so empfunden, und ich glaube, du auch, soweit ich mich erinnere, dass das einen oft im Vorfeld einschränkt. Also wenn ich jetzt sage, wir schreiben, einmal haben wir ein Programm gehabt, das hat Menschenkür geheißen, wo eben der beste Mensch gekürt wird. Mhm. Und irgendwie ist man dann im Schreiben halt sehr unfrei, weil dann schreibst du halt nur, das finde ich thematisch dann halt nicht so interessant beim Schreiben. Und jetzt haben wir es bei dem Programm so gemacht, dass wir einfach mal drauf losgeschrieben haben und dann jetzt in der Arbeit mit unserem Regisseur, dem Dieter Woll, mit dem wir eben auch die Textarbeit machen, die ganzen Texte eben genommen haben und ausgewählt haben, eine Reihenfolge gemacht haben und dadurch dann einen Rahmen gefunden haben auf Grundlage der Texte. Mhm. Also es ist ja bei uns eigentlich nicht so, dass eine da sitzt und ein Buch schreibt und dann wird es inszeniert, sondern es ist ein sehr vielteiliger, langwieriger Schreibprozess eigentlich.
Okay, das heißt, ihr redet einmal drüber, so vorher schon, bevor überhaupt irgendwas geschrieben wird wahrscheinlich.
Diesmal haben wir es nicht so gemacht, gell?
Genau, das haben wir diesmal versucht zu vermeiden, eigentlich, dass man sich einschränkt. Also diesmal wollten wir ganz frei, wir haben quasi das Pferd von hinten aufgezäumt, wo man nicht genau weiß, aber wo bei diesem Pferd vorne und hinten ist, weil vielleicht gibt es gar kein hinten. Und haben zuerst einmal einfach drauf losgeschrieben, was bewegt uns, was fällt uns ein, was finden wir lustig, was berührt uns so, dass wir einen Text drüber schreiben wollen. Und dann sind wir mit diesen Texten in die Textarbeit gegangen, gemeinsam mit dem Regisseur Dieter Woll, und haben diesmal online, haben wir uns getroffen, zweimal zwei Wochen, nur Textarbeit. Da sind wir gesessen, haben jeden Text einzeln durchgekaut, haben geschaut, wo kann man da noch was verändern, wie kann man es noch schärfen und dann überlegt, wie das alles zusammenhängen könnte, haben da eine Reihenfolge erstellt und dann ist da quasi ein Textbuch draus geworden.
Sehr spannend. Sehr spannend. Und bleiben wir mal kurz bei dem aktuellen Programm. Es heißt Kult. Und worum wird es gehen?
Das ist immer so schwer zu sagen bei unseren Programmen, weil das ist total schwer, also beim Solo war das so einfach, weil da kann man sagen, das ist die Geschichte. Und bei unseren, ich finde, das nur ganz kurz noch zum Schreibprozess, und das gehört nämlich dazu, zu dem, worum es geht, dass wir legen sehr großen Wert auf, wir sind doch beide recht starke Persönlichkeiten und legen beide großen Wert auf Ausgeglichenheit und Gerechtigkeit. Na, und es ist uns auch beiden wichtig, dass wir beide künstlerisch gleichwertig vertreten sind. Und darum schreiben wir auch eigentlich gleich viel Texte für jedes Programm. Und also jeder schreibt die Texte, es ist nicht eine, die es schreibt. Und dadurch, glaube ich, ist es schon auch so, dass unsere Programme so vielteilig sind. Also dadurch entsteht das eben nicht, dass man jetzt sagt, es ist jetzt eine Geschichte von Anfang bis Ende, sondern es ist eben es ist sehr vielteilig. Und ich glaube schon, dass es was damit zu tun hat, dass wir beide unsere Texte schreiben, unabhängig voneinander und die dann eben zusammenfügen.
Und die Aufgabenverteilung ist gleich. Ihr macht beide dasselbe, kann man sagen.
Ja, genau.
Also ihr schreibt beide und ihr bringt beide zu gleichen Teilen Ideen ein.
Ja.
Und auf der Bühne seid ihr, würde ich mal so als Betrachter sagen, auch gleichwertig aufgestellt.
Ja. Ja. Also wir achten da drauf, also auch unser Regisseur, das war jetzt, wie wir die Reihenfolge, wir haben viel zu viele Texte diesmal gehabt und da haben wir auch dann drüber geredet, jetzt am Ende, welche hauen wir raus, und der Dieter Woll, der immer gesagt hat, ja, den und den Text würde er gerne drin lassen, aber dann hat die quasi eine Nummer mehr und das so, er legt da schon auch Wert darauf, dass wir beide gleich, weil die sind ja doch ein Duo.
Und zeigt ihr die Texte jemanden? Abgesehen jetzt natürlich vom Regisseur.
Einander?
Ja.
Ich habe es diesmal eigentlich nicht gemacht. Ich habe es früher mehr gemacht, diesmal habe ich es nicht gemacht.
Ich glaube, ich habe teilweise meiner Schwester mal einen vorgelesen oder einer Freundin oder einem Freund oder so. Einfach um so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen in dieser feedbacklosen Zeit ohne Publikum, wo was einen Humor beinhalten könnte und was weniger. Ja, meiner Schwester habe ich vieles vorgelesen.
Aber sonst, worum geht es in Kult? Also wir haben uns, nachdem wir eben diese ganzen Texte dann hatten, haben wir natürlich, und das war dann erst was im Probenprozess, nachdem wir auch die Texte bearbeitet haben, entstanden ist, nämlich, dass wir eben diese Struktur gemacht haben, diesen Rahmen quasi, nämlich wer sind die zwei Personen auf der Bühne, die diese Texte sprechen. Und bei einem Duo ist es natürlich wichtig, dass ein Duo-Programm lebt ja davon, dass die zwei Menschen irgendwie in einem Konflikt oder so miteinander stehen, weil sonst das macht ja sehr vieles noch interessanter. Und dann ist die Idee eben während Proben gekommen, dass die zwei Figuren, dass die eine quasi, dass sie das Gleiche erzählen wollen, aber auf eine andere Art. Und die eine, also die Antonia in dem Fall, möchte das Programm sehr sachlich erzählen, auf Fakten basierend. Und ich möchte gerade in Zeiten wie diesen dieses große Erzählen und viele Gefühle und das Blumige und so. Und das ist so der Grundkonflikt, mit dem wir einsteigen, dass die Antonia die Sachliche ist und ich quasi die Emotionale.
Und ist dieser Konflikt, der im Alltag auch so stattfindet?
Na, das haben wir uns eigentlich explizit also für eigentlich das Stück ausgedacht.
Dass man einfach zwei Pole hat, wo man halt sich ein bisschen, zwei Figuren, die sich ein bisschen reiben können auf der Bühne, das war ganz gut. Und sonst ist es halt eine Vielzahl an Szenen, wo man von der einen in den nächsten kommt. Auch ein bisschen Musik gibt es, kann man sagen. Zweistimmige gesungene Stanzen. Man darf gespannt sein.
Lustige Kostüme kommen diesmal auch vor.
Okay. Ja, ich habe einen großen Traum gehabt von Ganzkörper.
Kostümwunsch.
Von Ganzkörperkostümen und hab den durchgebracht. Wirklich? Ich glaube, es gibt auch was fürs Auge. Also.
Ja, genau.
Okay. Aber man kann noch nicht sagen, was das für ein Kostüm ist.
Nein, das möchte man nicht darüber sprechen. Das muss man gesehen haben.
Na klar, na klar.
Wir haben ein bisschen Angst, dass nach der Premiere alle Presseartikel und Kritiken mit diesem Bild
jetzt
sein
ist
werden.
Aber spannend.
Ja,
und die Kostüme waren gut.
Und dann wissen aber alle, was da kommt. Also dabei. So, es ist eine derartige Pointe. Wir haben uns mehrmals beim Proben sind wir so am Boden gelegen vor Lachen, weil diese Kostüme einfach derartig allein schon lustig sind. Und die Texte, die dann mit den Kostümen gesprochen werden, geben dem Ganzen noch ein Ding drauf. Also köstlich.
Okay.
Also wir haben beim Proben, muss man sagen, wirklich, also es ist immer anstrengend zu proben natürlich, weil es halt immer viel Arbeit ist, aber wir haben auch sehr viel Spaß gehabt, weil dieses Programm wirklich, es wird jetzt haben wir vorher gerade wieder drüber geredet, es ist recht durchgeknallt, aber cool. Und das Coole ist, finde ich eben, wir arbeiten, beim letzten Programm haben wir auch schon mit Dieter Woll gearbeitet und so, und der hat halt sehr extremen Wert drauf gelegt. Der hat halt auch viel mehr Erfahrung als wir, und weil er einfach das schon viel länger macht. Und der hat auch sehr viele, auch so selber so absurde Theaterstücke und so weiter gemacht. Und der hat eben genau uns das, finde ich, oder ich kann es jetzt von mir sagen, ich persönlich habe das voll von ihm auch gelernt, so dieses das vermittelbar machen, was man erzählen will und trotzdem absurd sein zu dürfen. Und das finde ich eben so cool an der Zusammenarbeit mit ihm. Und das haben wir eben gemacht, also wir haben sehr genau gebaut alles. Mhm. Und dadurch hat es was sehr gestörte Ausreißer, das Stück.
Okay, ja, das klingt echt ziemlich spannend. Das ist durchgeknallt, aber cool, wenn das trifft. So, Herangehensweise generell. Und Kult habe ich immer nur ganz kurz gedacht, hat mich so erinnert an Hype von Felix Lobrecht, weil bei dem war es auch so, bei dem war so klar, alle haben gesagt, okay, das ist ein Hype. Und dann hat er einfach so ein Programm so genannt. Und bei ihm habe ich immer so das Gefühl, sagt man immer, ja, das ist irgendwie Kult. Und ich habe das dann einfach Kult genannt.
Aber Kult kann ja viel bedeuten. Es kann ja auch ein Hexenkult sein oder ein...
Ja, richtig, so. Richtig. Soweit habe ich nicht einmal gedacht. Ja, ich habe eigentlich vor allem an dieses Wort Kult gedacht, wenn man Dinge einfach so labelt. Ne? So, das ist Kult.
Ich habe auch stark daran gedacht, ja.
Mhm. Guten Namen, ich finde es echt ein guter Name.
Das ist schön.
Und ich bin sehr gespannt jetzt natürlich.
Kommst du es dir anschauen?
Na sicher.
Ja, es ist wirklich lustig.
Ja, klar.
Finden wir halt jetzt, schauen wir mal, weil wir haben es ja eigentlich, das ist ja so bitter, wir haben es ja, es geht eh sehr vielen so, wie wir wissen, wir haben es ja fertig geprobt, es war ja quasi fertig und es ist dann ja eine Woche vor der Premiere durch den zweiten Lockdown abgesagt worden. Und ich bin gespannt, weil es ist ja dann echt ein halbes Jahr später, wenn wir wieder dann zum Proben anfangen. Ich bin gespannt, ob es uns dann noch immer gefällt oder ob wir uns denken, ob es... Aber das finde ich ja eigentlich ganz cool, dass wir da so einen Abstand dazwischen haben.
Und man hat mehr Zeit zum Text lernen. Da haben wir nämlich beide zugeben müssen, vor der Premiere wäre es tatsächlich diesmal knapp geworden, weil es echt viel Text ist und es, natürlich proben wir dann sehr intensiv täglich, Montag bis Sonntag und dann hat man ja auch nicht so viel... Dann ist ja auch noch viel zu organisieren daneben und so weiter. Das wäre tatsächlich knapp geworden. Das ist jetzt ein bisschen besser. Also wir starten in die letzte Probenwoche dann quasi Anfang Mai mit hoffentlich gut gelerntem Text. Und das ist eigentlich schon auch ein großer Vorteil. Ja. Und ich glaube, uns gefällt es auf jeden Fall, weil wir sind es kürzlich nochmal durchgegangen. Ja, genau. Also ich finde, das trifft sehr unseren Humor.
Ja, es ist, und es ist, ja, ich finde, wir haben auch sehr konsequent gearbeitet. Die Texte sind ausgearbeitet.
Und es geht um aktuelle Sachen, es geht um populistische Sprache und um Sexismusdiskussionen, aber auf eine sehr flockige Art.
Es geht um Moral.
Es geht um Moral.
Es geht um Kitsch.
Es geht
um Dr. Quinn, das ist mir persönlich
sehr genau. Wichtig.
Mhm. Ja, es klingt total, echt, es klingt total interessant, sehr spannend. Dr. Quinn ist eine Fernsehserie, das
aus den 90er
Jahren. Aus den 90er Jahren, genau. Ich habe überhaupt ja generell
jetzt pass auf, was du sagst. Das ist ja leicht ein 90er-Fetisch, nicht wahr?
Ja, ich hätte jetzt das Wort Fetisch hätte ich jetzt nicht verwendet, aber ich habe. Kann man Fable sagen? Ein bisschen ein Fable für 90er Jahre?
Wie kommst du nur da drauf? Das finde ich total lustig. Wo kommt das nur vor?
Ich habe so ein Video auf YouTube, das heißt die 90er.
Ach so.
Und ich finde, dass die Kostüme und so bei euch oft so 90er Referenzen haben, oder nicht?
Das ist unabsichtlich. Das ist unser schlechter Kleidungsstil.
Ach so, nein, das kann ich nicht. Nein, das glaube ich nicht, oder? Also ich glaube, dass da schon so leichte... dreschige Absicht dahinter ist, oder?
In welchem Stück? Das würde ich jetzt gern wissen.
Ist es dieses 90er? Nein, es gibt auf YouTube gibt es das eine, das heißt die 90er, dann gibt es noch ein Video so mit so aufklappbaren Brillen.
Ach
mit
so, nein, das ist eher Hipster.
Stimmt, mit den Neon. Ja. Dann mein Glitzerkostüm bei Menschenkühe. Das stimmt schon. Stimmt.
Und dann vor allem dieser leicht dreschige Zugang, der mich immer erinnert an so 90er Teenie-Serien.
Aha.
Ah.
Ja, ja, stimmt.
Habt ihr das viel geschaut? Dawson's Creek?
Ja, ja. Ich war ja 4 Jahre im katholischen Mädcheninternat, da hat man sich den Nachmittag damit verbracht, dass man sich genau diese Serien angeschaut hat, weil man es ja leider nicht im echten Leben erlebt hat. Weil man
verstehe. Ja, ich war im Internat. Ich kenne das ein bisschen, aber bei mir war es eher noch... Das war eher noch Night Rider.
Ja.
Kid, kommt vorbei.
Ja, aber das ist so, das schwingt mehr so mit bei euch. Das ist nicht so beabsichtigt.
Es ist nicht wirklich beabsichtigt, aber es ist schon, wir reden auch sehr gerne über die 90er Jahre und machen uns Doch, nein, du hast recht, ja. Es ist schon ein Thema.
Ja, und ich sage mal, ihr seid ja kultureller sozialisiert in den 90ern.
Eben.
Was waren so eure ersten Lieblingsbands?
Weißt du, was meine erste CD war?
Nein, no, das würde mich interessieren.
Heinz aus Wien.
Wirklich? Ja. Bravo.
Das und das Geilste ist, ich bin erst letzten Sommer draufgekommen, dass das erste Album trug den Titel Elektroboot, bitte. Und Elektroboote nicht gekannt, das kenne ich jetzt von der Alten Donau, weil ich in Wien wohne. Und ich habe immer gedacht, es geht um einen Stiefel, ein Elektroboot.
Also.
Und ich habe immer gesagt, Elektroboot, bitte. Ach, das wird schon irgendwas sein. Dann komme ich nach Wien und jetzt letzten Sommer fällt es mir wie Schuppen von Haaren, natürlich. Augen und allem. Denke ich mir, ach so, ein Elektroboot. Also.
Und dreht sich da was im Kopf? Ich kenne das bei so Dingen, die man so ganz lang glaubt und dann weiß man plötzlich, das war immer ganz anders.
Das ist ein total interessant, ein elektrischer Stiefel, was das wohl sein mag. Und jetzt, ja, es ist fast ein bisschen profan.
Ja. Heinz aus Wien.
Ich war leider nie cool, das ist ein bisschen mein Problem. Ich habe nie coole Musik gehört.
Aber das liegt nur daran, da wo ich arme Musik gehört habe, habe ich noch kein Geld gehabt, um mir eine CD zu kaufen.
Meine allererste CD war, da war ich glaube ich 10, war Earth Song von Michael Jackson, die Single-CD. Genau.
Was waren deine erste CD?
Meine allererste CD war Best of R.E.M.
Sehr FM4-ig schon.
Bisschen, ja. Man muss aber dazu sagen, dass ich wirklich nur so Hitparade aufgenommen habe mit Kassette.
Ich auch. Das ist voll arg. Manchmal, wenn ich irgendwelche Lieder im Radio höre aus den 90ern, dann ab einem, das ist ja manchmal dann der Ö3-Verkehr. Ich hab Ö3 gehört, muss ich zu sagen. Ich war aber 10. Ich rede wirklich von Musik, die ich mit 10 gehört habe. Da ist der Ö3-Verkehrsfunk reingekommen. Und manchmal, wenn ich im Auto halt das Radio auftrete, dann kommt irgendein 90er-Jahre-Lied. Dann an einer gewissen Stelle höre, dass jetzt der Verkehrsfunk oder irgendein Rauschen kommt oder irgendwas oder irgendwer reinredet und dann weiß ich genau, wo ich das auf welcher Kassette aufgenommen habe.
Ja, ich kenne das total. Ich weiß auch, bei manchen Nummern, da müsste jetzt Udo Huber kommen.
Ja.
Wer?
Udo Huber? Der hat in den 80ern die großen 10 und die Hitparade moderiert.
Allein das Wort
Hitparade. Und das war der Klassiker, in meinem Alter, dass man die Hitparade aufnimmt und dass man das aber so erwischt, dass man den Udo Huber genau nimmer drauf hat.
Udo.
Und das war aber total schwierig. Udo Huber sagt euch überhaupt nichts mehr als Name? Wirklich?
Nein.
Udo Huber. Udo Huber ist, verbindet man so mit so 80er Jahre Disco, wo er dann so in Overalls, der war total bekannt für seine Overalls, wo er dann in Overalls steht und in so Landdiscos die großen 10 moderiert. Also die großen 10 war damals die Chartshow im ORF.
Okay.
Immer in einer anderen Disco aufgenommen worden. Und Udo Huber ist dann immer in der Mitte gestanden und hat gesagt, das war Sinéad O'Connor. Links und rechts sind so diese ich sage jetzt unter Anführungszeichen, Disco-Hasen gestanden und haben so geshakt nebenbei. War wirklich super.
Ja, ich hab zwei Schwestern, die sind älter, 4 und 5 Jahre älter und die waren natürlich schon cooler, weil sie schon gecheckt haben, was halbwegs in Musik ist. Ich bin noch sehr im Pop Trash festgehangen und habe dann immer so Mixtapes erstellt, wo ich dann auch den Text, der mich durchaus interessiert hat, dass ich da mitsingen kann, habe ich, aber weil ich noch nicht gut Englisch können habe, habe ich das eher so in Lautschrift mitgeschrieben. Das hat dann eine meiner Schwestern gefunden, die hat mich sehr dafür ausgelacht, weil Englisch auf Lautschrift, ich habe keine Ahnung gehabt, was die Worte heißen und habe es einfach mitgeschrieben. Und die haben aber schon so Nirvana und solche Sachen gehört, da bin ich dann durch die Zimmerwand mit dieser Musik sozialisiert worden. Und irgendwann bin
ich aber das hat dir noch nicht getaugt, damals so richtig.
Nein, so eben auch mit 10, 11 wollte ich lieber Coco Jumbo hören.
Okay,
super. Ja, genau.
Aber das stimmt, 90er-Trash, das ist bei uns schon öfters in einer Zeit, als man noch Partys machte, haben die Antonia und ich dann öfters so Coco Jumbo und so dann aufgelegt.
Ja, ja.
Also stimmt, du hast recht, ich komme drauf, es ist tatsächlich ein Thema.
Also ich habe total oft bei euch, das ist so ein subtiles Gefühl, ja, das so auftaucht, wenn ich mir eure Sachen anschaue. Dann kommt so ein 90er-Trash-Gefühl auf.
Vor allem die Ulla, finde ich, hat einen sehr großen Faible für die 90er allgemein auch.
Ja.
Und auch deine Figur, die dann Hutsch Zitronen trinkt.
Stimmt,
und so weiter.
Genau.
Oder die Ulla war auch sehr initiierend, glaube ich, wenn ich mich da richtig erinnere, an der Idee bei der gemischten Platte, diese Mixed Show mit Giraffe und Radeschnik gemeinsam. Da hat sie eine Foto-Love-Story gegeben, die hast du initiiert.
Genau.
Eben weil aus deiner großen Liebe zu den 90ern.
Das wollte ich auch, genau, das war meine Idee, eine 90er-Jahre-Foto-Love-Story zu
Also 90er-Jahre verbinde ich mit Ulrike Heidacher.
Was total absurd ist, weil ich war in den 90ern ein Kind, ich war nicht einmal eine Jugend. Also das ist nicht, ich sage dann öfters, das ist meine Jugend, das stimmt nicht, das ist meine Kindheit. Meine Jugend war in den Nullerjahren. Und eigentlich, ich weiß nicht, ich glaube, es war halt die Zeit vor der Klosterschule, wo ich noch so das Gefühl gehabt habe, es geht das Leben bald los.
Und dann
bin ich 1999 in die Klosterschule gekommen und dann war es vorbei.
Jetzt aufgehört und da vier Jahre später wieder angefangen.
Oder? Genau, das hat dann nach der Schule dann wieder begonnen, das Leben.
Oh Gott.
Aber ich glaube, drum glaube ich, habe ich so ein lebendiges Gefühl, was die 90er Jahre betrifft.
Mhm. Okay, und wie wart ihr selber so drauf? In den 90ern?
World Punk? Nein. Ich habe Skaterschuhe gehabt,
ja?
Bin aber nicht geskatet, aber die hat man getragen. Ich war relativ schlecht gekleidet.
Vans oder?
Ha?
So Vans?
Ja, Vans und Ethnies, hat das nicht so geheißen?
Ja, genau.
Und bin gern, aber auch so musikalisch, auch so Punk-Anklänge. Und auch dann haben wir uns im Grazer Stadtpark getroffen, sind dort am Boden gesessen und haben uns cool gefühlt und Gitarre gespielt am Abend und solche Sachen. Wild.
Wild. Beide.
Na, sehr
damals
brav.
Schon, damals
sehr,
schon
sehr
damals,
bei mir war es ein bisschen so, dass ich denke jetzt öfter so drüber nach, wie das, wie, weißt du, so wann ich so das Gefühl, oder eben so wie ich so war. Und ich habe ganz lang irgendwie so das, ganz lang irgendwie nicht gewusst, wie man lebt, habe ich so das Gefühl. Ich habe ganz lang so, ja, wollte halt immer was, keine Ahnung, so wollte ich am Leben sein und ich habe es nicht so recht hingekriegt. Das kommt mir, also ich kann sowas nicht sagen, dass ich die und die Musik gehört habe, weil ich habe zum Beispiel immer nach Musik gesucht und habe aber keine gefunden, die mir richtig taugt. Oder
wirklich?
Ja, irgendwie, das war...
Aber was ist es, was war es dann... Also was hast du gehört, wo du gedacht hast, das kann es jetzt aber noch nicht sein?
Vieles. Ich weiß es nicht mehr so genau, aber nur weil wir jetzt gerade über Musik reden, ist es mir eingefallen. Oder auch bei Gewand. Ich habe mir irgendwie, das ist ja als Jugendlicher überhaupt so, dass man da seinen Stil irgendwie finden muss. Und ich habe dann immer so die anderen bewundert, die so ausgeschaut haben, als hätten sie das schon. Oder die so über eben an Musik geredet haben und hat mich immer total beeindruckt, dass andere Leute das alles schon haben, was ich so suche.
Wenn ihr das Jahr 2020 mit einem Satz beschreiben müsstet, was wäre das für ein Satz?
Waldspaziergang.
Das war ein Wort.
Also ein Satz?
Satz.
Oh. Ich bin ein zufriedenes Eigenbrot.
Gut, gut. Antonia Stabinger.
Ist ein zufriedenes Eigenbrot. Mittlerweile ja. Okay. Zufrieden war ich nicht immer, aber jetzt mittlerweile.
Durch Corona zufriedener geworden?
In der Eigenbrötlichkeit, ja. Aber jetzt bin ich ein sehr zufriedenes Eigenbrot, habe mich sehr daran gewöhnt. Ich frage mich, ob das gut ist.
Okay. Ich finde, es ist zumindest nicht schlecht, oder?
Ja.
Zufrieden ist gut, Eigenbrot.
Manchmal kann man auch ein bisschen...
Brot. Kann man kurz ein bisschen gutes Brot sein.
Ja.
Für mich war das Jahr 2020 gleichzeitig sehr aufregend und sehr ereignisreich und gleichzeitig sehr fad. Und es ist nichts passiert.
Was war das Ereignisreiche?
Ich habe meinen Freund kennengelernt.
Und
das hat halt viel verändert.
Natürlich.
Und beruflich ist halt nicht sehr viel passiert. Aber trotzdem ja, produktiv. Natürlich. Also ich habe gleichzeitig auch viel geschrieben und dann gleichzeitig hat es halt Phasen gegeben, wo gar nichts war.
Was habt ihr gelernt durch Corona über euch?
Warte mal, mir kommt das schon alles wieder so lange her vor, dabei ist es ja eh noch. Also ich habe gelernt, eine gewisse Form von Geduld. Also ich bin tendenziell eher schnell und ich möchte, dass Dinge schnell passieren und möchte Dinge auch schnell umsetzen. Und ich werde tendenziell eher nervös, wenn nichts passiert. Mhm. Und ich habe am Anfang vom ersten Lockdown einen total inneren Stress gekriegt, weil gleichzeitig sich die ganze Welt so schnell verändert hat und gleichzeitig aber gar nichts passiert ist und man nur warten können hat. Und dieses Warten hat mich sehr nervös gemacht. Und da habe ich mittlerweile gelernt, das einfach zu nehmen, wie es kommt.
Das ist doch
also
gut.
Ein bisschen gelassener dem gegenüber zustehen.
Mhm. Bei mir war es, glaube ich, auch so was Ähnliches, innere Ruhe und so Beschaulichkeit ein bisschen. Auch eben so Zufriedenheit, wo ich mir denke, es ist schön, eine schöne Wohnung zu haben, gemütlich da zu sitzen, sehr dankbar zu sein für solche Sachen, dass man halt im Lockdown dann auch eine coole Wohnung hat, wo man nicht mit 40 anderen Leuten wohnt, sondern dass man Platz hat und Wärme und Raum und Freunde, die man dann online sieht. Und irgendwie war das so Sachen zu schätzen, habe ich gelernt.
Habt ihr viel gelesen, Filme, Serien geschaut in der Zeit?
Ich habe im ersten Lockdown etwas gelernt, das war sehr schön, oder etwas gemacht, das sehr schön war, nämlich nichts. Damit tue ich mir auch ein bisschen schwer, dass ich habe dann einen inneren Stress, habe mir gedacht, normal denke ich mir dann, oh, ich muss jetzt mir Sachen ausdenken oder dann fallen mir ganz viele Sachen ein, dann möchte ich Projekte starten und irgendwas. Und da habe ich mir gedacht, siehst du, jetzt kann ich nirgendwo was pitchen, es steht eh alles still, jetzt machen wir mal nichts. Und wie gut das gegangen ist, wirklich, glaube ich, 3 oder 4 Wochen habe ich literally nichts gemacht. Bin aufgestanden, habe mir überlegt, was werde ich essen. Dann bin ich mit dem Hund spazieren gegangen, habe ich gekocht, habe ich gegessen. Dann war es eh schon, dann war ich ein bisschen müde, habe mich ein bisschen hingelegt. Und dann war es eh schon so weit, einen Abendfilm sich auszusuchen oder eine gute Serie. Und dann war es schon Zeit, wieder zu schlafen. Habe sehr viel geschlafen und bin wirklich sehr ruhig geworden. Das war schön.
Ja, das klingt doch total gut. Total nett klingt das.
Und danach kam natürlich die Phase, wo ich mir gedacht habe, das war auch bei vielen so, wo es dann gekippt ist, so nach 5, 6 Wochen oder so sind alle unrund geworden. Aber davor war es sehr schön.
Ich habe im ersten Lockdown auch viele Serien angeschaut, kommt mir, habe ich jetzt so in Erinnerung. Und sonst, das Komische ist ja, das kommt mir auch vor, dass es vielen Leuten so geht, ist, dass die Zeit so verschwommen ist im letzten Jahr, weil halt irgendwie alles so gleich war, dass sie, kann mich nochmal sehr recht gut erinnern an verschiedene Ereignisse und irgendwie das letzte Jahr ist so irgendwie so ein bisschen ein Brei und ich kann mir an ganz viele Sachen nicht mehr erinnern. Ich glaube einfach, weil nichts passiert ist. Also es hat irgendwie keine großen Abschnitte jetzt gegeben. Aber ich habe zum Beispiel, weil du es gerade gefragt hast, nicht mehr gelesen, was mich wundert, weil wenn ich mehr Zeit habe, lese ich dann eigentlich recht viel. Aber ich habe selber recht viel geschrieben, dann mag ich ja nicht lesen. Weil dann
du hast ja an einem Roman geschrieben, oder?
Ja, ich habe mein Soloprogramm gemacht vor 3 Jahren und das habe ich immer sehr erzählend geschrieben. Und das wollte ich halt, ja, das habe ich eben sehr, eigentlich habe ich sehr schriftlich, also sehr sprachlich mit einer, also es geht, viel Witz entsteht meines Wissens über die Sprache und der Rhythmus entsteht über die Sprache, mehr jetzt als über die Geschichte oder so. Und da wollte ich eben von Anfang an das quasi auch als literarische Version herausbringen. Und das habe ich jetzt fertig gemacht zum Beispiel.
Ah, okay.
Aber eben noch nicht veröffentlicht oder so, aber auf jeden Fall so geschrieben, dass ich mir denke, jetzt ist es fertig.
Okay. Gibt es generell Bücher, die ihr empfehlen könnt? Was sind eure Lieblingsbücher?
Ich habe nur so klassische Germanistik-Lieblingsbücher. Also meine Lieblingsbücher sind so die frühen Romane von Elfriede Jelinek, so die Liebhaberinnen, die Klavierspielerinnen und so. Aber auch zum Beispiel die auch also was Altes von Irmgard Keun, die Romane wie das Kunstzeichnende Mädchen.
Das mag ich auch voll gern.
Ja, das sind schöne. Was habe ich heuer eigentlich gelesen? Was ich heuer, mir ist ein bisschen durchs Germanistikstudium Also gleichzeitig habe ich sehr viel kennengelernt, was mich auch sehr beeinflusst hat und was mir sehr wichtig ist. Gleichzeitig hat es mir ein bisschen die Freude am Lesen verdorben, weil man einfach viele nervige Sachen liest im Studium. Mhm. Und ich hab, das habe ich gemacht, genau im Lockdown, habe ich ein Buch gelesen, das nicht literarisch anspruchsvoll war. Und dann habe ich erst gemerkt, warum, wie man manchmal auch schnell lesen oder das Lesen eigentlich auch nicht eher schön, aber ein Kraftaufwand ist und das Lesen auch spannend sein kann. Das war cool, das war ein Krimi und da habe ich mir nur gedacht, na, wie geht es jetzt wohl weiter? Und dann, und dann ist es gut ausgegangen, da habe ich mich voll gefreut, weil es hat ein Happy End auch noch
gehabt. Hast du den Mörder gefunden?
Ja, und die sie zuerst verhaftet, in Wirklichkeit mag ich gern Dinge, obwohl ich überhaupt selber nicht so schreibe, mag ich gern Dinge, die gut ausgehen, wo die Leute nicht zueinander sind. Und zum Schluss hat die Frau, die einen Mord begangen hat aus Verzweiflung, ist dann frei geblieben. Und da war ich ganz glücklich.
Wie heißt das Buch?
Ja, ich möchte es nicht sagen, weil ich gerade gesagt habe, es ist literarisch nicht so anspruchsvoll.
Ja, ja, geht vielleicht, ja. Vielleicht besser.
Okay. Antonia?
Also bei mir ist es lustig, weil es ähnlich ist, dass das Germanistikstudium, dadurch, dass man eben sehr anstrengende Literatur, die vielleicht hochwertig ist, aber trotzdem eben anstrengend, wie die Ulla das richtig beschreibt, hat es mir ein bisschen verleidet, diesen sehr flockigen und lustvollen Lesezugang. Das führt dazu, dass ich sehr oft nicht so sprachlich anspruchsvolle Literatur eher dann lese, weil ich da eher reinkomme wieder in die Leselust. Die letzten Werke möchte ich jetzt nicht nennen, welche ich gelesen habe, weil ich sie jetzt nicht so cool gefunden habe. Aber das letzte, was cool war, war von der Valerie Fritsch, Winters Garten. Das hat mir sehr gut gefallen. Das kann ich empfehlen.
Seid ihr Serienschauerin?
Nein,
das ist ein blödes Wort. Schaut ihr Serien?
Ja.
Ja.
Ich habe in letzter Zeit einen großen Hang zu solchen Psychothriller-Serien. Also so.
Ja.
Und meine Mitbewohnerin ist ausgezogen, jetzt habe ich eine relativ große Wohnung und dann habe ich geschaut, The Fall habe ich geschaut mit der Gillian Anderson und da geht es eben darum, dass ein Serienkiller immer in die Wohnung von allein lebenden Frauen eindringt und das hat mich fertig gemacht und jedes Mal, wenn ich am Abend das fertig habe, habe ich ins leere Zimmer schauen müssen, ob da jemand steht. Also sowas schaue ich mir ganz gerne an.
Mhm.
Sowas halte ich gar nicht aus. Bin ich sehr anders als die Ulla. Ich möchte gerne eher so realistische Serien sehen. Ich schaue sehr gerne Netflix-Serien, darf man sagen?
Ja.
Netflix-Serien zum Beispiel hat mir sehr gut gefallen. Sex Education.
Ui, das hat mir auch sehr gut gefallen.
Weil es wirklich unfasslich gut geschrieben ist und die Figuren so schön. Ja. Und dann habe ich...
Entschuldigung, darf ich kurz was zur Sex Education sagen? Das finde ich nämlich so lustig, weil das nämlich das ist ja eine Serie, in der es um Highschool oder Teenager und lauter mit 40er treffe, die ganz begeistert sich das anschauen und sich denken, mal, wie geht's denn weiter, komm ins Zaum. Aber es ist echt gut. Ja,
ja, ist schön.
Und ich glaube einfach, weil es voll gut gemacht ist dann ist völlig egal, welche Zielgruppe. Oder Fleabag hat mir auch sehr gut gefallen mit der
Mona Bridge. Ah, ja, ich weiß schon, das habe ich nicht gesehen. Mhm.
Und wenn ich mal groß bin, möchte ich auch eine Serie schreiben.
Ja.
Die so cool ist.
Das könnte ich mir gut vorstellen bei euch.
denkt man das auch öfter, das würde ich auch gern. Aber da was ist man halt so viel von, das, was mich von solchen Sachen abhaltet, ist, dass man davon so vielen anderen Menschen abhängig ist und dass sie einfach mir meine Zeit zu schade ist, Dinge zu schreiben, die dann wahrscheinlich nirgends hinführen. Also da bin ich mittlerweile zu wenig träumerisch. Also
aber das wäre denkbar, eine Flüsterzweig-Fernsehserie wäre denkbar.
Das wäre cool.
Ja.
Ja, voll. Ich finde es halt echt arg, eben wie die Ulla auch sagt, dass man so viel ins Leere arbeiten muss, wenn man Sachen pitcht, dass das ja eigentlich das tägliche Brot ist von den Leuten, die Drehbuchautoren, Autorinnen oder Regie machen oder so irgendwas, dass die ganze Zeit Herzblut-Ideen raushauen, mit voller Kraft dafür arbeiten und dann in wirklich 98% der Fälle wird einfach nichts draus. Oder sagen wir 99,5. Und ich habe auch manchmal schon so Serienkonzepte gepitcht und das war dann immer ein sehr schmerzhafter Prozess und mir taugt halt das Umsetzen und ich will dann eigentlich Mittlerweile habe ich mir jetzt gedacht, ich nehme jetzt mein Handy und drehe eine Serie, glaube ich, weil einfach so, weil ich tue gern umsetzen und schaffen und vielleicht ist es arm oder vielleicht ist es cool, aber dann hat man dieses riesige, diesen riesigen Ballast von Budget und was da alles dranhängt bei Filmfiktion, weil das ja so viel kostet,
ja, klar.
Hat so, man dann nicht dabei. Mm-hmm. Und das ist so eine Bremse eben, dass man dann oft, dass man einfach in den allermeisten Fällen nie zum Schaffensprozess kommt und das finde ich sehr schade dran. Aber vielleicht, es geht ja eh auch schon alles digital und TikTok und YouTube und so weiter und vielleicht mache ich da einfach dafür was.
Googelt ihr euch selber?
Ja, mache ich auf jeden Fall, weil manchmal findet man Fotos, die man eigentlich vielleicht gar nicht online haben will, nichts Explizites jetzt oder so, sondern einfach, wo man sehr scheiße ausschaut und dann kümmere ich mich darum, dass das offline kommt. Weil
wirklich?
Ja, bei zwei Fotos, die waren echt, das kann jetzt auch nicht politisch korrekt sein. Bei zwei Fotos habe ich mir gedacht, nein, das möchte ich eigentlich nicht, dass das online ist von mir. Oder manchmal ist man irgendwo verlinkt.
Sehr aufregend, wenn die Fotos unbedingt sehen.
Wie geht es? Rufst du da beim Internet an und sagst...
Hallo Herr Dr. Google, guten Tag. Ich habe ein folgendes Foto gemacht, 2002 gefunden, wenn Sie das bitte offline nehmen. Na, von bei den betreffenden Leuten irgendwie. Das sind dann so uralt Fotos, wo ich irgendwie 17 bin und auf einem Filmset stehe und ausschaue, als wäre ich sturzbetrunken. Dabei ist es nur, dass ich ein Auge zu habe und so. Das denke ich mir, wenn man dann irgendwie eine Öffentlichkeit hat, sollten dann solche Sachen nicht online stehen.
Okay.
Aber das sind dann echt Extremfälle, weil unattraktive Fotos gibt es immer. Das ist dann eh ein bisschen wurscht, aber wenn es so extrem seltsam ausschaut, dann denke ich mir, vielleicht besser nicht.
Okay.
Ich habe mir jetzt einmal selber, irgendwann einmal selber gegoogelt, weil ich das nämlich lustig, ich habe irgendwen gegoogelt und dann ist mir aufgefallen, dass ja, was wir eh wissen, oft, wenn man einen Namen eingibt, dann immer die Vorschläge daneben stehen. Und dann habe ich geschaut, was bei mir daneben steht und war nicht so interessant.
Nämlich?
Flüsterzweieck, Antonia Stabinger, aus Liebe, also so Sachen, die eh logisch sind, aber es ist nicht sowas gestanden wie...
Warum so attraktiv?
Ich wollte gerade sagen, warum ist sie so schier? oder wahres Alter? Oder
mit wem telefoniert ihr am öftesten?
Ich glaube mit meiner Schwester, die ist jetzt vor einem Jahr nach Boston gezogen und hat sich das Leben dann natürlich auch ein bisschen anders vorgestellt, als es jetzt ist. Und wir sind eigentlich immer sehr eng gewesen. Und mit der telefoniere ich am meisten. Aber ich habe auch noch so drei Freunde, Freundinnen in Graz und in Irland. Mit denen telefoniere ich auch sehr regelmäßig. Jetzt noch mehr, eigentlich was sehr Schönes. Und da gibt es dann immer so Schurfix. Da habe ich zum Beispiel die Corona-Skype-Bar. Die hat im ersten Lockdown begonnen. Und da treffe ich mich mit drei Freunden online. Jede Woche, Montag um 20 Uhr. Also heute. Und... da spielen wir dann Stadt, Land, Fluss oder reden über die aktuellen Dinge. Ja, im ersten Lockdown waren wir noch sehr motiviert, da haben wir dann teilweise Referate vorbereitet über Pandemien der Geschichte. Oder jeder hat einen 5-Minuten-Workout sich ausgedacht, das wir dann gemeinsam in sehr armen Sportoutfits dann gemacht haben. Oder einmal war es schicker Abend, da sind wir dann alle in Abendkleidung gekommen und geschminkt und so weiter, damit halt irgendwas passiert. Und der eine von der Runde hat sogar ein Mini-Bühnenbild für eine Millionenshow gebastelt, wo er dann wirklich A, B oder C aufleuchten hat lassen können. A, B, C oder D. Und dann haben wir Millionenshow gespielt. Wow. Über Skype.
Cool.
Was war die...
wenn du am meisten...
Du musst nicht, wie du magst.
Ja, ich habe überlegt, man telefoniert ja wenig eigentlich in letzter Zeit.
Echt, ich telefoniere so viel.
Echt, du hast immer gesagt, du telefonierst nie.
Na, jetzt, die letzten, jetzt gerade.
Ja, also ich telefoniere halt in letzter Zeit am meisten mit meinem Freund, weil wir uns dann halt am Abend anrufen und erzählen, was wir wahnsinnig Spannendes im heutigen Tag erlebt haben, so was wir vorm Laptop geschrieben haben und wer was gekocht
hat. Aber das heißt, er ist nicht in Wien?
Doch, aber wir wohnen nicht zusammen.
Ach so, okay.
Also wir sehen uns auch, auch wenn wir uns nicht telefonieren. Und sonst, Was auch ganz lustig ist, das finde ich zum Beispiel sehr nett, ich habe von meiner bereits erwähnten Ursulinenzeit drei Freundinnen und die eine sehe ich eigentlich sehr, sehr selten, obwohl sie mit der habe das Zimmer geteilt, 2-3 Jahre lang. Und die, da hat sich der Kontakt halt ein bisschen verlaufen, aber was wir zu viert immer wieder gemacht haben, ist, dass wir jedes Jahr ein Weihnachtstreffen gemacht haben. Und die mit den anderen zweien bin ich eigentlich noch sehr eng befreundet, die sehe ich sowieso immer wieder. Aber so, dass wir uns zu viert getroffen haben, war jetzt schon länger nicht mehr. Und da ist auch das Weihnachtstreffen ausgefallen und haben ein Weihnachtstreffen eben auch online gemacht. Und das war auch sehr nett, weil wir dann gesagt haben, das war so cool, das könnte man öfters machen. Und das hat wieder Corona Positives gebracht, dass wir das jetzt gesagt haben, wir wiederholen das monatlich. Jetzt haben wir es schon zum zweiten Mal gemacht. Und das wird jetzt wirklich, also das sind eben so uralt Freundinnen und wir treffen uns nie zu viert. Und das, da haben wir jetzt auch einmal im Monat quasi eine Telefonparty. Das ist sehr nett. Das ist cool. Mhm.
Wie informiert ihr euch über das Weltgeschehen?
Durchs Internet.
Ja. Also ich höre zum Beispiel sehr gern das Ö1 Mittagsjournal oder Morgenjournal. Mhm. Und ich muss ja, ich habe ja auch eine polizatirische Kolumne, die Zudeckerin auf FM4. Und da muss ich sowieso einmal die Woche mich so beschäftigen. Und ansonsten aber eigentlich auch täglich das Mittagsjournal, weil das so gut recherchiert und aufbereitet ist. Und Zeitung lesen. Aber meistens muss ich wirklich sagen, online.
Ja, aber man kann ja online auch viel recherchieren. Und dann so die eine oder andere Zeitung habe ich sogar tatsächlich, lese ich tatsächlich und sonst halt das meiste echt online. Mhm. Ja, so hat über das aktuelle Weltgeschehen. Hier und da auch. Antonia hat zu mir gesagt, ich bin die letzte Person, die sie kennt, die noch einen echten Fernseher hat.
Ich habe jetzt noch wen kennengelernt. Wen?
Achso. Darüber spricht man vielleicht nicht, wer noch Fernseher.
Ah, ja, stimmt.
Wurscht.
Wer war denn das hier?
Aber was heißt ein echter Fernseher? Ein Röhrenfernseher oder einfach ein Fernseher?
Nein, ich habe einen Fernseher, also der ist schon Flachbild.
Hast aber du einen Fernseher, Rudi?
Ja.
Echt?
Ja, schaust du da so? Flachbildfernseher, aber das ist heute für modern.
Ja, aber schaust du da ORF und Pro7 und so?
Ach so.
Das meine ich.
Auch
lineares
noch.
Fernsehen.
Auch noch, ja. Echt? Ja.
Ich kenne nämlich wirklich außer der Ulla niemanden. Eine Person habe ich jetzt kennengelernt, deren Namen nicht vergessen. Also ich kenne jetzt zwei
wirklich?
Personen.
Wirklich? Du kennst niemanden mehr, der so klassisches Fernsehen schaut? Witzig.
Ja, und da, also wenn ich zum Beispiel, ich schaue dann ganz gerne am Abend die
ja.
ZIP.
Ja, warum nicht?
Ja, also wenn ich so wissen will, was heute passiert ist, schaue ich wirklich ja, am Abend Nachrichten.
Aber das
ja.
schaust du wirklich dann linear um den Zeitpunkt?
Ja, ja. Und das finde ich irgendwie das Coole am Fernsehen, dass man da zum Beispiel seine Arbeit unterbrechen kann und sagen, jetzt kann ich leider nicht weiterarbeiten, jetzt muss ich leider die TV schauen, jetzt muss ich mich leider informieren. Übrigens im Fernsehen spielen sie auch immer wieder gute 90er-Jahre-Serien. Das gefällt mir auch sehr gut. Dinge, die ich sehr lange nicht mehr gesehen habe oder damals gar nie gesehen habe und die schaue ich mir auch sehr gern an, um meine Arbeit zu unterbrechen.
Okay. Also du findest es eigentlich gut, dass es... dass es nicht so verfügbar ist.
Ja, ja.
Mhm. Struktur.
Na, und vor allem, was mir taugt am Fernsehen, ist, ich schaue zum Beispiel, also den schalte diesen herkömmlichen Fernseher zum Beispiel ein, wenn ich kurz Pause machen will oder so. Und wenn ich mir jetzt nicht, weil zum Beispiel, wenn ich mir auf Netflix oder wo auch immer eine Folge einer Serie anschaue, dann habe ich das Gefühl, da schaue ich jetzt eine Folge und ich bin jetzt sehr aufmerksam und das ist jetzt meine bewusste Tätigkeit. Und wenn einfach so, manchmal will ich einfach so mich ein bisschen berieseln lassen, dafür schalte ich den Fernseher ein. Und was mir da auch ganz gut gefällt, zum Beispiel, wenn ich da irgendeine Serie schaue, dann taugt mir das auch, dass ich nicht bestimmen kann, welche Folge zum Beispiel ist. Dann denke ich mir so wie früher halt, das ist aber eine langweilige Folge. Und dann muss sie umschalten und das andere suchen. Das finde ich nicht ganz lustig.
Verstehe.
Ja.
Ich habe für solche Momente dann, wie du sagst, Ulla, wo du nur berieselt werden willst, habe ich dann so Serien, die ich zum dritten Mal anschaue oder so.
Wirklich?
Ja, die dann so eher nebenher als Berieselung laufen. Aber sonst bin ich jetzt wirklich immer ganz gut gefahren mit dieser Suche, dass ich nicht schaue, was wird mir vorgeschlagen, sondern sage, dramatisch, aber lustig, Arthouse. Und aha, dann kommen halt coole Filme oder französische Komödie.
Sowas gibt es zum Beispiel auf Netflix oben ein.
Genau.
Das kann man eingeben, so, ja, solche Wünsche.
Und seitdem, ja, die sind getaggt mit ganz vielen Sachen. Da steht dann rührselig.
Ja,
oder
ja,
so,
ja,
so,
ja.
Sie schlagen mir natürlich schon immer in die Richtung was vor. Aber wenn ich das dann mache, dann kommt eigentlich immer was Brauchbares raus. Und manchmal schaue ich es an am Anfang. Also manchmal schaue ich den Anfang an und drehe es dann wieder ab oder seppe um.
Eben. Ja, aha.
Aber das geht eigentlich. Also. Aber ich verstehe das auch wieder mit der Auswahl. Es überfordert halt. Das, bei mir ist das bei Restaurants, wenn die Karte so riesig
ja,
ist.
Ja, das mag ich
gerne.
Ja,
ich mag auch gerne kleine Menükarten.
Ja. Mhm. Taugt mir.
Mhm. Das war übrigens auch was, was ich am Lockdown recht angenehm empfunden habe. Dass man dieses Fear of Missing Out einfach abgestellt war.
Ja, bei mir voll. Ich habe sehr viel FOMO,
ja?
Obwohl ich schon betagter bin. Ich bin jetzt 36 und eigentlich müsste ich jetzt nicht, aber zwischendurch sticht mich der Hafer und dann denke ich mir, ich muss irgendwo hinrennen und irgendwo irgendwas tun. Also ich, viel FOMO.
Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass mir ganz viel von dem, wo ich halt viel war, mir nicht abgeht. Und wo ich eigentlich froh bin. Ich neige zum Beispiel dazu, wenn ich am Abend wohin gehe, dass ich zu lang bleibe. Dass ich nicht,
ach so?
Ja, dass ich nicht mehr heimgehe. Und dass mir das, also das passiert mir jetzt nicht jedes Mal, es ist mir früher sehr oft passiert, dann ist es immer weniger geworden zum Glück. Und seit dem Lockdown halt gar nicht mehr, verständlicherweise. Und ich merke, das geht mir einfach null ab.
Doch, Ulla, du bist zu Hause und bist nie gegangen.
Ja, das passiert mir oft.
Jetzt im Lockdown, ich habe die nie gehen gesehen von zu Hause.
Nein.
Die bleibt schon seit Monaten.
Ja, kann ich, tue ich mir schwer.
Ja.
Dann, das verstehe ich jetzt nicht.
Aber naja, wenn sie nicht heimgehen kann, also wenn sie nicht aufhören kann mit was und jetzt hört sie nicht auf, zu Hause zu sein. Einfach gehen geht.
Ach so. Ach so.
Das war ein schlechter Witz.
Nein, doch, ich habe es eh schon, ich habe jetzt eigentlich nur geglaubt, passt. Ich habe jetzt.
Warte mal, ich schalte vielleicht da. Magst du da das Licht einschalten, da unten drin? Da, genau, da ist ein Kipp. Schau, das ist ja ein bisschen ein Lucht. Halt, da ist ein Lucht.
Auf welcher Website verbringt ihr die meiste Zeit?
Eine? Ich glaube, es gibt mehrere. Also ich muss gestehen, ich habe mir tatsächlich kurz vor dem Lockdown TikTok installiert. Mhm. Das gefällt mir ausgesprochen gut.
Wirklich?
Da habe ich teilweise sehr viele Stunden verbracht. Es ist ein bisschen wie unser Beruf. Man versucht in sehr kurzer Zeit auf dieser Plattform einen Bildwitz oder einen Wortwitz oder einen anderen Witz, also es geht sehr viel um Humor, versucht man da zu erzählen.
Das finde ich schön. Und postest du selber?
Ich habe ein bisschen was gepostet, ich finde es auch ganz lustig, aber es ist sehr aufwendig, solche Videos zu machen, also da muss man sich auch Zeit nehmen, da habe ich jetzt nicht so viel mehr Zeit genommen. Aber auf ein Video habe ich 44.500 Views, aber nicht so viele Likes.
Wirklich, wahr?
Das ist aber nicht viel für TikTok.
Was ist das für ein Video?
Das ist, da habe ich... Ich habe mal ein rosarotes iPhone gekauft und habe ich die Schachtel genommen und statt dem iPhone in der gleichen Größe einen Leberkäse hineingeschnitten, also ein Stück Leberkäse. Und dann mache ich so wie ein Unpacking-Video, dass ich es aufmache und dann nehme ich den Leberkäse raus und beiß rein, statt dem iPhone.
Crazy.
Yes. Okay. And this, the people on TikTok, the young people, they liked it.
Like it.
Mhm. Ich weiß es gar nicht. Also ich habe jetzt nicht so eine Seite, wo ich mir denke, da gefällt es mir besonders gut. Wahrscheinlich ist es dann eh Netflix oder irgendwas, wo man Serien schaut, weil man dort ist man dann längere Zeit.
Aber ihr seid auf Instagram, oder?
Ja, genau.
Facebook und Instagram.
Dadurch, genau, das ist ein bisschen ein, das habe ich zum Glück ich habe jetzt Anfang des Jahres eben recht viel geschrieben und ich war schon so krantig auf mich selber im letzten Jahr, dass ich so unfokussiert geschrieben habe. Weil ich wirklich dann dort wie ein trotziges kleines Kind da sitze und mir zwischendurch denke, nee, mag jetzt aber nicht. Und dann gehe ich alle 3 Minuten auf Facebook, auf Instagram und schaue meine Mails an. Und am Abend habe ich das Gefühl, ich habe nichts gemacht, aber bin den ganzen Tag vor dem Laptop gesessen. Und ich habe dann zum Glück Anfang des Jahres gefastet. Und das ist irgendwie ganz cool. Also das mache ich eigentlich immer Anfang des Jahres, so ein Teeheilfasten. Und es ist cool, weil es...
Entschuldigung, warte mal, ich gieße kurz ein. Das ist richtig.
Das ist cool, weil man da auch irgendwie fokussierter und konzentrierter wird. Und da habe ich ja wirklich dann eh das gemacht, was man immer machen sollte, nämlich dass ich das Internet auf meinem Laptop abgeschaltet und mein Handy weit weggelegt habe. Und dann habe ich einfach die Zeit, in der ich geschrieben habe, konzentriert geschrieben. Und ich habe viel weniger Zeit, ich habe, glaube ich, 2x2 Stunden am Tag geschrieben, dafür viel mehr weitergebracht als davor. Mhm. Und ja, und für mich sind eben so diese Social-Media-Seiten sind für mich ganz viel so da verbringe ich oft meine Zeit, um einfach meine Arbeit aufzuschieben.
Mhm. Habt ihr irgendwann schon mal was ausprobiert, was ihr nie mehr machen möchtet?
Ja, Akrobatik.
Also so Gymnastik, Akrobatik.
Ja, was ist Gymnastik, Akrobatik? Gibt es noch eine Art von Akrobatik?
Ja, ich frage mich das selber gerade. Also Akrobatik, ist es so Turnen?
Ja, wo man so Menschenpyramiden macht und so und ein Salto.
Ach so, mit mehreren gemeinsam.
Ja, ich habe damals so einen USI-Kurs gemacht und weil ich aus irgendeinem Grund mir immer eingebildet habe, ich muss ganz arge Sachen machen, nämlich Sachen, die möglichst nicht kann. Und es war ein Psychoterror. Also mir selbst gegenüber, ich habe mir nur gedacht, ich habe das ganz schwierig gefunden. Und da kann ich mich erinnern, da haben wir meine Menschenpyramide gemacht und ist irgendein Typ über mir geschwebt, weil er halt irgendwie verkehrt da auf irgendwelchen Händen stand. Und dann habe ich genau gesehen, wie ihm der Schweiß runterrinnt von seiner Nase. Aha. Und die dann gemerkt hat, er wird gleich in mein Gesicht tropfen. Und das war aber ganz normal, das war ganz selbstverständlich. Und da habe ich gedacht, das ist nicht so meins.
Okay.
Ich würde nie mehr manche Studentenjobs, die ich gehabt habe, machen. Ich war einmal als Ziegelstein verkleidet. Für eine Baufirma, eine sehr große. Es war sehr demütigend und dann musste ich auch noch, es war noch demütigender, auf der Bühne in einem viel zu knappen Kostüm Cheerleaderin sein. Es war grauenhaft.
Und würdest du das heute nicht mehr machen oder würdest du das in der Situation auch nicht mehr machen?
In der Situation. Da sind die Leute vor der Bühne gestanden und haben uns mit lauthals ausgelacht, weil wir auch nicht gescheit Zeit gehabt haben, diese eh schon sehr peinliche Choreografie wenigstens gescheit zu machen. Und ich habe auch einmal einen Job gemacht und habe Backöfen verkauft. Und das war, da bin ich dann in steirischen Kafs in einem Küchenstudio gestanden, habe Muffins gebacken, habe mich auch nicht ganz wohl gefühlt dabei. Das möchte ich auch nicht mehr erleben.
Okay. Gibt es irgendwas in der Vergangenheit, das ihr gerne ändern möchtet?
Nein, eigentlich nicht. Es ist alles zu was gut irgendwie. Oder es ist halt so meine Religion, mit der ich mir die Sachen schön denke.
Im Endeffekt passt es dann eh so, wie es war. Aber ich denke mir auch bei einigen Sachen, ich bin froh zum Beispiel, dass bestimmte Lebensphasen vorbei sind. Mhm. Oder manchmal denke ich mir, ich bin froh über die Umstände, so wie sie jetzt sind und ich finde nicht früher was besser in meinem Leben, sondern ich finde, das Leben wird immer besser, je älter ich wäre.
Ja, ich finde, älter werden auch so super.
Ja.
Wunderbar, ja, finde ich übrigens auch. Find ich auch. Was sind Eigenschaften an euch, wo andere sich denken, das ist aber ziemlich verrückt?
Ich kann mich extrem in Rage reden.
Absichtlich oder?
Nein, es passiert mir oft.
Ja.
Also jetzt auch weniger als früher, aber da weiß ich, dass ich da Leute schon oft damit verstöre. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich eine Meinung habe, das sehr emotional auch die vertreten können. Und oft eben auch oft verbunden, ja, eben mit so hitzige Diskussionen, glaube ich. Das.
Und ist da das, was du schreibst oder auch das Cabaret-Ventil dann irgendwann?
Ja. Ich habe irgendwann hat ein Kollege zu mir gesagt, du, vielleicht solltest solche Sachen nicht an der Bar besprechen, sondern mach es lieber auf der Bühne. Und
das war aber schon vor?
Nein, das war schon
während du Kabarett gemacht.
Und ich merke es zum Beispiel bei den Texten, die ich schreibe, dass sie, also ich habe mir das ja mittlerweile angewöhnt, dass sie die Sachen, die wir in Texten verpacke, als wenn ich mich privat irgendwie in Rage rede. Ich kann nämlich manchmal auch, wenn ich dann emotional werde, nicht mehr so gut argumentieren, also dann rede ich dann ein bisschen wird es manchmal ein bisschen wirrer, je mehr ich mich reinsteige.
Aber gibt es mittlerweile so einen Punkt, den du gelernt hast, dann, wo du dir denkst, stopp, jetzt Text draus machen?
Manchmal mache ich das sowieso, dass ich einfach nichts sage und mir das dann aufschreibe und dann einen Text draus mache. Ja.
Wirklich wahr? Ja, sehr gut. Ja.
Mir fällt jetzt nichts Konkretes ein, aber ich glaube, bei mir ist es, dass auch durch unseren Job und so kriegt man das Schamgefühl ein bisschen abtrainiert und macht dann Sachen, die andere Leute vielleicht nicht machen würden. Wir haben einmal einen Piloten für eine Sendung gedreht, wo ich mich sehr... Ich glaube, ich habe nicht so viele Probleme damit, mich zum Affen zu machen in einer Öffentlichkeit oder so, weil wir das ja sowieso beruflich machen.
Ja, du tust ja einfach so Leberkäse in Handyschachteln.
Ja, und er hört, na, aber so, dass man irgendwie zu laut redet oder ganz laut ruft oder irgendwelche Sachen ein bisschen zu laut sagt. Ich rede oft zu laut oder ich lache auch sehr laut oder gestikuliere wild und das wär anderen, glaube ich, unangenehm. Mir ist es mittlerweile aber wurscht.
Das ist auch, wir sind früher öfters gemeinsam mit dem Zug auf Tour gefahren. Wir sind regelmäßig im Zug ermahnt worden, weil wir einfach beide, auch wenn wir reden ja auch sehr gerne miteinander und haben uns immer viel zu sagen. Und wenn wir dann halt irgendwie emotional, also weißt du, wenn man halt drinnen ist in einem Thema, neigen wir beide dazu, laut zu reden oder laut zu lachen, sind immer Leute gekommen und haben gesagt, jetzt ein bisschen leiser sein.
Wirklich?
Ja. Und vor allem, was wir öfters übersehen haben, dass wir dann oft einfach so private philosophische Gespräche geführt haben über das Leben. Und ich glaube, das hat der ganze Zugabteil gehört.
Ja, sehr intime Sachen, die wir besprochen haben. Unerhört.
Völlig, wird es völlig wurscht.
Mhm. Das stelle ich mir nicht vor. das schlägt ein bisschen in dieselbe Kerbe. Welche schlechte Angewohnheit würdet ihr gerne loswerden?
Das Erste, was mir einfach ist, was sehr Banales, nämlich ich würde gern das, was ich, dieses Fokussierte im Alltag, würde ich gern, das ich manchmal habe, zum Beispiel, wenn ich faste oder wenn es wirklich ganz dringend ist, das würde ich gern beibehalten.
Ah ja.
Also ich kann sehr konsequent sein und oder auch so das gesunde Leben oder so, weißt du, aber im Alltag dann wird man dann oft einfach ein bisschen nachlässiger und tut so Dinge, die irgendwie nicht notwendig sind, zum Beispiel am Tag eine Zigarette rauchen. Und manchmal denke ich mir, es ist ja nicht notwendig. Oder eben so wie das während dem Schreiben, Arbeiten, ständig auf Social Media zu schauen. Das würde ich wirklich gern loswerden.
Okay.
Bei mir ist, glaube ich, auch ein bisschen so Social Media schauen die ganze Zeit. Weil es geht schon auf jeden Fall in eine Suchtrichtung dann, wenn man halt auch viel damit arbeiten muss, beruflich. Und es ist dann so lustig, gibt es immer was zu sehen und so. Das finde ich ein bisschen verschenkte Zeit.
Eben, es ist Vollzeitverschwendung, das nicht
total. Kann, ja. Das ist aber, ich habe unlängst ein Buch gelesen über Gewohnheiten und da geht es halt sehr viel ums Dopamin letztlich. Mhm.
Total, ich glaube, dieses Scrollen ist total Dopamin ausschüttend. Ich habe jetzt, weil die Ulla das vorher auch erzählt hat, ich habe auf meinem Computer ein Programm, da kann ich das einschalten und dann lasst es mich nach 10 Minuten nicht mehr auf Facebook und Instagram.
Ach, wirklich? Mhm. Ja, das mag ich wieder nicht. Ich mag nicht, wenn mir wer sagt, was ich tun soll. Ich mag nicht, dass mein Laptop sagt.
Aber du kannst auch selber. Genug. Du kannst auch selber wieder disablen. Du kannst es ausschalten.
Glaubt ihr an Zufall oder Glück?
Bei mir ist es so, mein Vater zum Beispiel, der ist sehr deterministisch. Das hat mich früher in meiner Jugend sehr aufgeregt, wenn er gesagt hat, mein Vater ist Tiroler, alles hat seine Zeit, das ist eine Zeitqualität und so weiter. Und dann haben wir gedacht, hey, Blödsinn, das kann man alles verändern und so. Mittlerweile bin ich auch ein bisschen semi-deterministisch, dass ich mir denke, manche Sachen kommen einfach, wenn sie kommen. Andere kann man schon beeinflussen und sagen, gut, da bemühe ich mich jetzt oder das mache ich jetzt oder da entscheide ich mich dagegen oder dafür. Aber manche Sachen, die kommen einfach und die, ich würde jetzt nicht sagen, es ist jetzt eine Bestimmung oder so, aber sowas in die Richtung halt, dass es schon irgendwo auch determiniert ist.
Mhm. So. Mhm.
Was heißt, glaubst du an Zufall? Weil wenn ich an Zufall glaube, dann heißt das, dass einfach irgendwas passiert, oder?
Genau. Ja, das ist ja.
Das Gegenteil von determiniert, oder so?
Eigentlich ja. Also ich könnte jetzt da fragen, glaubst du an irgendwas?
Ich finde, es ist, ich glaube, dass man an irgendwas glauben muss, weil sonst, also ich muss ja an irgendwas glauben, weil sonst, ich muss ja zum Beispiel an mich selber glauben oder dran glauben, dass ich heute nicht zusammengeführt wäre, weil sonst würde ich ja nicht mehr aufstehen. Also irgendwas, glaube ich, muss man, an irgendwas Gutes, glaube ich, muss man glauben. Und was ich auch glaube, ist, dass so was Ähnliches, was der Antonia gesagt hat, dass, oder auch dieser Glaube, der ist vielleicht auch naiv, aber hilft im Alltag, dass schon alles so passt, wie es ist. Weil ich kenne das schon auch von mir früher, so ein bisschen so einen, eben auch so, was wir vorher schon geredet haben, dieser Zwang, was erleben zu wollen. Und dass ich dann einfach mir so strikt Sachen eingebildet habe, so die muss sie, und ich muss sie beeinflussen, weil so in der Art so dieses, wenn ich mich bemühe, dann kriege ich es, auch wenn ich mich nicht bemühe, dann kriege ich es nicht, so ein bisschen sowas. Und da habe ich irgendwann gemerkt, das ist ein völliger Schwachsinn, weil je mehr ich mich bemühe, desto weniger gelingt mir. Und ich finde, wenn man sie entspannt und die Dinge einfach macht, dann finde ich, kommt einfach oft was Gutes dabei raus. Mhm.
Da schließt sich der Kreis auch wieder, weil Flüsterzweig haben wir auch nie erzwungen oder unbedingt machen wollen. Und das ist eigentlich ganz gut dahingegangen.
Ja.
Hat eine große Eigendynamik auf jeden Fall entwickelt. Ja.
Wenn ihr jetzt eure Memoiren schreiben würdet, wie würde das Buch heißen?
Mir fällt das nur ein Witz ein.
Titel zu finden ist aber sehr schwierig.
Okay.
Sag dir einen Witz.
Mit Ausdauer kam auch die Schnecke noch in die Arche.
Das ist ein super netter Titel.
Mir ist ein sehr banaler Titel eingefallen, da gibt es sicher schon irgendeinen Kinderfilm. Mein Leben und ich.
Das ist eine Serie.
Was gibt es denn wirklich? Es klingt auch wieder nach 90er-Jahre-Serie.
Es ist eine 90er-Jahre-Serie, eine deutsche Serie, glaube ich.
Echt?
Wie kommt das irgendwie vor?
Mhm. Liebe Flüsterzweig, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für den Besuch in der Pension Schöller.
Es war wunderschön,
Rudi. Es war sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen.
Ebenso. Und wir kommen noch zu unserer abschließenden Rubrik, dem
Pension Schöller Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Na, stimmt nicht. Koffeinfreier Kaffee.
Mhm. Aufgehört oder nie Kaffee getrunken?
Ich habe aufgehört, Koffein zu trinken, aber mir schmeckt Kaffee so gut.
Ah ja.
Ich habe nie Kaffee getrunken. Habe gar nicht angefangen.
Mhm. Müsli oder Eierspeis?
Eierspeis.
Das war klar. Es ist sehr lustig, auf Tour, Ulla und meine Wege beim Frühstücksbuffet sind sehr diametral. Ich eher auf der Müsli-Seite, aber Eierspeis zwischendurch kann es auch mal sein.
Mhm. Comedy oder Kabarett?
Kabarett. Wenn man es schon irgendwie einteilen kann.
Von beiden nur die guten Sachen.
Ja, das sowieso.
Komödie oder Tragödie?
Komödie.
Buch oder E-Reader?
Buch.
Spazieren oder Laufen?
Spazieren.
Beides.
Kopf oder Bauch?
Beides.
In gutem, gesunden Ausmaß. Ausgewogenheit.
Shoppen oder im Internet bestellen?
Im Internet bestellen. Ich hasse Shoppen.
Auch eher im Internet bestellen.
Es tut mir leid. Ich weiß es nicht gut.
Mir
aber
wird beim Shoppen immer so heiß.
Mir wird schwindelig.
Ja.
Ich hasse es.
Aspirin oder Essigbatscherl?
Essigbatscherl.
Party oder zusammensetzen?
Beides.
Aber Party muss schon noch sein.
Ja.
Mal seinerzeit.
Kino oder Couch?
Beides,
ja.
Okay, ist wieder. Okay.
Oder Kino.
Nein, ihr könnt zurück beides sagen. Okay. Also wie Chips oder Popcorn?
Popcorn.
Titanic oder Pulp Fiction?
Pulp Fiction.
Titanic.
Harry Potter oder Herr der Ringe?
Beides nicht.
Herr der Ringe tendenziell, ja.
Wander- oder Bilderbuch?
Bilderbuch.
Bilderbuch.
Miley Cyrus oder Taylor Swift?
Miley Cyrus.
Ich kenne beides viel zu schlecht, um das zu beurteilen.
Sibylle Berg oder Monika Gruber?
Sibylle Berg.
Kenne ich auch. Also Sibylle Berg. Jetzt habe ich gerade an die Tanne. Sibylle Berg, eindeutig. Ich hätte jetzt an die Schlagersängerin gedacht.
Ach so, Andrea Berg.
Genau.
Ich dachte, okay.
Aha, ja. Also, ja, eindeutig Sibylle Berg.
Mhm. New York oder Los Angeles?
New York.
Ich war nirgends. Also ich war in beiden Städten nicht, leider. Eher New York.
Mhm. Italien oder Griechenland?
Italien.
Italien.
Italia.
Zelt oder Hotel?
Mittlerweile Hotel.
Ich wollte genau sagen, mittlerweile Hotel.
Aber früher gerne Zelt. Waren die einzigen Familienurlaube. Campingplatz, Pino Mare, Lignano.
Kamin oder Fußbodenheizung?
Kamin.
Kamin.
Übergangsjacke oder frieren?
Übergangsjacke.
Übergangsjacke.
Eher Winterjacke, immer. So lange wie möglich.
Im Sommer.
Haube oder Frisur?
Haube.
Haube.
Stadt oder Land?
Stadt.
Fahrrad oder öffentlich?
Fahrrad.
Beide. Im Sommer Fahrrad, ansonsten öffentlich.
Früher Vogel oder Nachteule?
Nachteule.
Tschüssikowski.
Yes.
Oder Baba?
Baba.
Pension Schöller. Alle Infos auf rudischöller.at/podcast.